Die Lesung ist heute im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 13 bis zum Ende von Kapitel 7. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sagte: Sei sicher, ich will dich reichlich segnen und mehren. Und so wartete er mit Geduld und erlangte die Verheißung. Menschen schwören ja bei einem Größeren, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste, hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein Hohepriester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks, geworden ist. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkam und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten gab von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, ist aber dem Sohn Gottes gleichgemacht. Er bleibt Priester in Ewigkeit. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der eroberten Beute gab. Zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten nach dem Gesetz vom Volk zu nehmen, das heißt von ihren Brüdern, obwohl auch sie aus den Lenden Abrahams gekommen sind. Der aber, der nicht aus ihrem Geschlecht war, der nahm den Zehnten von Abraham und er segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist es ohne jede Widerrede so, dass der Geringere vom Höheren gesegnet wird. Hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist auch Levi, der den Zehnten nimmt, durch Abraham verzehntet worden, denn er war ja noch in den Lenden des Vaters, als ihm Melchisedek entgegenging. Wäre nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, dass ein anderer Priester auftreten sollte, nach der Ordnung Melchisedeks, der nicht nach der Ordnung Aarons genannt wird? Aber wenn das Priestertum verändert wird, muss notwendigerweise auch das Gesetz verändert werden. Denn der, von dem gesagt ist, gehört einem anderen Stamm an, von dem nie einer am Altar gedient hat. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, einem Stamm, zu dem Mose nichts vom Priestertum geredet hat. Und das ist noch viel klarer, wenn nach der gleichen Weise wie Melchisedek ein anderer Priester auftritt, der es nicht nach dem Gesetz des irdischen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn er bezeugt: Du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das vorhergehende Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war, denn das Gesetz konnte nichts vollenden. So wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir uns Gott nähern. Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber mit dem Eid durch den, der zu ihm sagt: Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Insofern ist Jesus Bürger eines so viel besseren Bundes geworden. Und jene Leviten sind in großer Zahl Priester geworden, weil sie der Tod nicht bleiben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Denn einen solchen Hohepriester mussten wir haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist, der nicht nötig hat, wie jene Hohepriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen, die Schwachheit haben, zu Hohepriestern. Dieses Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt wurde, setzt den Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist. Worte des lebendigen Gottes.
Das war eine Menge Text. Ich denke, wir sollten beten, damit wir das schaffen, ne? Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, für die einfachen Stellen, aber auch für die komplizierten. Und Vater, wir bitten dich an diesem Sonntagnachmittag, dass du uns wach hältst, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst und uns mit ihm erfüllst, dass wir aufnahmefähig sind und auch, ja, dass ich es erklären kann. In Jesu Namen. Amen. Es war ein langer Predigttext und es ist auch ein Predigttext, der sehr viel Hintergrundwissen voraussetzt und ich hoffe, wir schaffen das alles. Aber um das Hintergrundwissen auch ein bisschen aufzufrischen, möchte ich uns auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. 3.500 Jahre, aber auch, naja. Oh, hey. Ah, den kriegen wir noch nicht. Genau. Ja, kannst du mir den bringen? Danke. Genau. Ich habe ja was vorbereitet. Wir machen eine kleine Zeitreise. Und zwar zum Fest Yom Kippur. Und das wurde eingesetzt vor 3.500 Jahren. Und das findet am 10. Tag des 7. Monats statt. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir sind Teil des Volkes von Israel. Und wir sind dort in der Wüste. Und in der Mitte befindet sich dieses Zelt. Das ist das heilige Zelt, das heißt Stifthütte oder Zelt der Begegnung in der Bibel. Und das ganze Volk lagerte um das Zelt herum. Und die Gegenwart Gottes, die war über dem Zelt. Tagsüber war es eine Wolkensäule und nachts war es eine Feuersäule. Und die Herrlichkeit des Herrn verbarg sich in dieser Säule und kam auch manchmal dann herab in den hinteren Raum dort. Moment, jetzt habe ich hier auch noch einen kleinen Laserpointer. In diesen hinteren Raum hier. So. Und der Versöhnungstag, der war notwendig, denn Gott lebte mitten unter seinem Volk und er ist ein heiliger Gott. Und er ist gerecht. Und wir Menschen, wir sind das nicht. Wir sind nach seinen Maßstäben unrein und schuldig vor ihm. Und täglich werden wir daran erinnert, wenn wir sehen, dass da Gott sich verbergen muss vor uns in dieser Wolke oder auch in dem Zelt. Und nur sehr wenig Leute durften mit Gott dort drin sprechen. Und am Versöhnungstag, da passierte Folgendes. Da Aaron war der Hohepriester zu dieser Zeit, zur Zeit Moses. Und Aaron würde an diesem Tag zwei Ziegen nehmen und einen Stier. Und er würde den Stier opfern für seine eigenen Sünden. Und dann würde er von hier draußen in das Zelt hineingehen. Er würde bei diesem Räucheraltar Kohlen nehmen, in eine Pfanne tun und dann Weihrauch oben auf den Kohlen verbrennen, sodass der Rauch des Weihrauchs dann hineinzieht in dieses würfelförmige Innere, wo die Lade mit den 10 Geboten waren. Und auf dieser Lade heißt es, dass dort Gott thronte und dort mit Mose zum Beispiel gesprochen hat. Und erst wenn der Raum mit Rauch voll war, dass man quasi nicht mehr sehen konnte, dann durfte Aaron mit dem Blut des Stieres und eines dieser Ziegenböcke hier rein und hat das Blut vor der Lade versprengt 7-mal. Und danach ist er, auch was ich vergessen habe zu sagen, ist, bevor er das alles angefangen hat, musste er sich auch noch in Leinen anziehen, komplett. Er war komplett weiß. Als er mit dem Besprengen fertig war, ist er wieder durch das Zelt gegangen und vor dem Zelt hat er dann den zweiten Ziegenbock genommen und er hat die Sünden des Volkes Israels auf den Kopf des zweiten Ziegenbocks bekannt und die Sünden auf den zweiten Ziegenbock gelegt und dann ist ein Mann, der bereit stand, gegangen und hat diesen Ziegenbock in die Wüste getrieben, auf Nimmerwiedersehen. Und erst danach ging der Hohepriester wieder in das heilige Zelt und er zog dort die leinenen Kleider wieder aus, ließ sie dort liegen, wusch sich und zog sein hohepriesterliches Gewand wieder an und kam heraus. Gibt es noch mehr Details dazu, könnt ihr auch selber nachlesen in 3. Buch Mose 16, aber das reicht uns erstmal so ein bisschen als Hintergrundwissen. Und ja, was wichtig noch ist, Priester konnten nur die werden, die aus dem Stamm Levi kamen. Das war einer der 12 Söhne von Jakob. Und Hohepriester konnte nur werden, wer zur Familie von Aaron gehörte. Aaron war selber ein Levit, aber Hohepriester durften nur die werden, die innerhalb dieser Familie von Aaron abstammten. Und Mose war ein Bruder von Aaron, der war auch Levit. Das erstmal so dazu. Und Jahr für Jahr wurde dieser Ritus wiederholt. Und das war das Gesetz und wir befolgen das nicht mehr. Und die Frage ist ja, wie konnte sich das so dramatisch ändern? Warum tun wir das nicht mehr? Warum brauchen wir das nicht mehr? Wäre es nicht eigentlich ganz praktisch, wenn wir hier im Gottesdienst manchmal mit Blut und Weihrauch hantieren würden, weil das wäre was Grafisches, da wäre was zum Riechen, zum Ansehen, das macht alles viel lebendiger. Oder wäre es auch nicht viel praktischer, wenn wir zum Beispiel mit unseren nichtchristlichen Freunden, wenn wir einfach sagen könnten, wenn die uns zu uns sagen, ja, ich glaube nur an Gott, wenn ich ihn sehen kann, dann sagen wir, da, schau die Wolke oder schau nicht, weil man könnte ja tot umfallen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Würde es nicht Sachen einfacher machen? Keine Ahnung. Oder doch? Naja, die Antwort, warum alles so gravierend anders geworden ist, ja, das könnte man jetzt ein ganz guter Kindergottesdienstmanier mit Jesus beantworten. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum im Detail macht Jesus alles anders? Und Jesus tut das auch mit einer Prise Melchisedek. Dazu kommen wir noch. Warum Jesus das levitische Priestertum und das Gesetz ablösen kann, das zeigt uns unser Text von heute. Wer war also Melchisedek? Melchisedek ist ein König. Er wird zweimal in der Bibel erwähnt, einmal im 1. Buch Mose Kapitel 14 und ein anderes Mal in einem Psalm, Psalm 110. Das sind die einzigen beiden Stellen, wo er vorkommt in der Bibel. Und Hebräer 7, Verse 1 und 2, die fassen im Prinzip das ziemlich vollständig zusammen. Deswegen werde ich auch heute in der Predigt nicht nochmal zu den Texten im Alten Testament gehen, wo Melchisedek vorkommt, sondern dieses Kapitel hier hat schon alles drin, was wir brauchen. Aber warum spielt er so eine große Rolle? Wir werden den Text so ein bisschen schälen, wie so eine Zwiebel. Und ich hoffe, dass wir am Ende nicht tränende Augen haben, weil es brennt, sondern vor Freude in Jesus, was er für uns getan hat. Und das Zweite, was ich noch vorwegnehmen will, ist, dass dieser Text und dieses Argument, was der Schreiber von dem Hebräerbrief hier uns gibt, das ist so ein bisschen wie so ein Zopf. Die Argumente sind wie die Strähnen eines Zopfes und je nachdem, von welchem Blickwinkel man schaut, sieht man dann eine andere Strähne. Ich gucke gerade, ob hier heute jemand einen Zopf hat, aber ich werde gerade nicht fündig. Genau, also lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt. Wir fangen an im Kapitel 6, Vers 13. Und hier erfahren wir, dass Abraham die Verheißung einer großen Nachkommenschaft durch einen Eid empfangen hat. Und hier lernen wir, dass Menschen bei etwas Größerem schwören als sich selbst, damit sie ihrem Wort Nachdruck verleihen können. Und Gott braucht das eigentlich gar nicht tun, denn er kann nicht lügen, es ist unmöglich für ihn zu lügen, Vers 19. Und trotzdem schwört Gott bei sich selbst, weil es niemanden Größeren gibt, bei dem er schwören könnte. Und er tut dies, damit wir und die Empfänger der Verheißung umso mehr Gewissheit haben, dass seine Zusage gilt, und dass sein Ratschluss unveränderlich ist. Er wird Abraham segnen und er wird ihn sehr mehren. Und er wird ein großes Volk werden. Und dieses Volk besteht aus allen, die genauso wie Abraham dem Wort des Herrn glauben. Der Eid dient zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Vers 16. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterspringen im Text zu Kapitel 7, Vers 19, dort lesen wir, dass das Gesetz, das später durch Mose empfangen wurde, nichts vollenden konnte. Es muss eine bessere Hoffnung her, mit der wir Gott uns nähern. Und das steht dann in Vers 20, und es geschah nicht, ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden, die Leviten. Dieser aber mit Eid, durch den, der zu ihm gesagt hat, oder der zu ihm sagt, der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Insofern ist Jesus Bürger eines sehr, so viel besseren Bundes geworden. Wenn wir dann noch ein bisschen weiterspringen, dann sehen wir am Ende von unserem Predigtexten Vers 28, denn das Gesetz macht Menschen, die Schwachheit haben zu Hohepriestern, das Wort des Eides aber, das erst nach dem Gesetz gesagt wurde, setzt den Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist. Das heißt, das Gesetz war mit Schwäche verbunden und der Eid ist verbunden mit einer besseren Hoffnung, einem besseren Bund und mit Vollendung. Der Eid ist besser als das Gesetz. Das ist so der erste Punkt. Zweitens, Melchisedek ist besser als das levitische Priestertum. Dazu müssen wir erstmal erkennen, dass Melchisedek größer ist als Abraham. Also gehen wir wieder zurück. Ohne Zweifel, Abraham ist eine extrem wichtige Person. Drei Weltreligionen gründen ihre Existenz oder ihre Wurzeln auf ihn zurück. Und Abraham ist ihr Glaubensvater. In Vers 4 sehen wir, er ist ein Patriarch. Und trotzdem gibt dieser wichtige Mann, dieser Patriarch, den Zehnten von dieser Beute aus dieser Schlacht, Melchisedek. Aber was ist eigentlich der Zehnte? Dazu habe ich auch noch mal ein bisschen gegraben. Und dazu lesen wir mehr im 4. Buch Mose, Kapitel 18. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, der Stamm Levi war einer der Stämme in Israel, aber es war der Stamm, der kein Land in Kanaan geerbt hat. Stattdessen lesen wir Folgendes. Aber sie, den Söhnen Levi, habe ich allen Zehnten in Israel zum Erbgut gegeben für ihren Dienst, den sie verrichten, den Dienst an dem Zelt der Begegnung. Hinfort sollen sich die Kinder Israel nicht zum Zelt der Begegnung nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben, sondern die Leviten sollen den Dienst am Zelt der Begegnung verrichten und sie sollen ihre Schuld tragen. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen, denn den Zehnten der Kinder Israel, den sie dem Herrn als Hebopfer darbringen, habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen sollen. Das heißt, die Leviten haben das Erbe nicht vom Land empfangen, sondern von dem Zehnten. Und die Israeliten haben den Zehnten dem Herrn gegeben und der Herr gibt den Leviten diesen Anteil. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiterlesen, dann sieht man auch, dass auch die Leviten einen Zehnten geben sollten von dem Zehnten, den sie empfangen haben. Das ist der Zehnteszehnte. Und den haben sie wieder dem Herrn gegeben und der Herr gibt diesen Zehnteszehnten dem Aaron und seiner Familie. Nur der Aaron und seine Familie mussten keinen Zehnten geben. Der war der Hohepriester. So, wer den Zehnten empfängt, der ist größer als der ihn gibt. Das ist so die Schlussfolgerung unseres Kapitels. Gott ist derjenige, der den Zehnten empfängt im Gesetz und er gibt ihn weiter. Und die Leviten sind Gott näher wegen ihrer Rolle als Priester. Deswegen ist Melchisedek größer als Abraham. Das ist die Logik. Und zusätzlich fügt er hinzu, segnet Melchisedek dem Abraham und in Vers 7 sagt er, dass der Segnende immer größer ist als der Gesegnete. Ja. Genau, und Moment. Ja, jetzt. Ja, und das ist eigentlich auch logisch, weil wenn man jetzt überlegt, okay, wenn Gott segnet, dann ist niemand größer als er. Deswegen ist der, wenn Gott segnet, ist er der Größere, ja. Und wenn Gott derjenige ist, der den Zehnten empfängt, dann ist auch er der Größere in dem Fall. Und hier wird auch gesagt, dass Melchisedek segnet und den Zehnten empfängt. Logischerweise muss dann Melchisedek größer sein als Abraham. Das ist schlüssig. Also ich bin hauptberuflich ein Programmierer, ich komme damit gut klar. Aber nun kommt eine richtige Logikperle. Und das ist in Versen 9 und 10. Und dort steht, und sozusagen ist auch Levi, der den Zehnten nimmt, durch Abraham verzehntet worden, denn er war ja noch in den Lenden des Vaters, als ihm Melchisedek entgegenging. Okay, also weil Levi ein Nachkomme von Abraham ist, hat Levi im Prinzip zu diesem Zeitpunkt auch einen Zehnten gegeben durch Abraham und deswegen ist er auch geringer als Melchisedek. Würde ich so verstehen als Programmierer? Der Empfangende ist kleiner gleich oder kleiner als der Gebende und der Segenempfangende ist kleiner als der Segengebende und deswegen ist Melchisedek ist größer als Abraham war. Passt. Wem das noch ein bisschen zu dünn ist, in unserer westlichen Welt denken wir vielleicht nicht so, dass es ein schlüssiges Argument ist, der halte inne, es geht da noch weiter. Melchisedek hat noch ein bisschen mehr auf dem Kasten. Und zwar kommt nämlich ein weiteres Argument und das ist das, was wir in Vers 3 lesen, der ganze Vers 3. Melchisedek war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens und ist aber dem Sohn Gottes gleichgemacht. Er bleibt Priester in Ewigkeit. Und in Vers 8 sehen wir auch, und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Melchisedek empfängt nicht nur den Zehnten, sondern er ist auch unsterblich. Die Leviten nahmen den Zehnten, sie waren aber sterbliche Menschen. Worauf will er hinaus? In Vers 11 führt er weiter aus, dass das Gesetz keine Vollkommenheit gebracht hat. Es musste eine neue Ordnung her, eine neue Ordnung von Priestern, denn die levitische Ordnung hatte zwei gravierende Probleme. Vers 23, da können wir nachlesen, dass jene Leviten in großer Zahl Priester geworden sind, weil sie der Tod nicht bleiben ließ. Ja, die levitischen Priester sind alt geworden und durch ihr Sterben vom Priesterdienst ausgeschieden. Das ist Problem Nummer 1. Und das Problem Nummer 2 ist, in Vers 27 zu sehen, dass sie täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darbringen mussten. Die alten Hohepriester, Aaron eingeschlossen und alle, die danach kamen, waren selbst Sünder. Selbst nicht dem Standard gerecht geworden, den Gott vorgibt. Sie mussten für sich selbst opfern. Sie waren mit Sünde behaftet und sie waren sterbliche Menschen. Und das levitische Priestertum muss abgelöst werden, aber wie? Denn den Text, den ich vorhin aus dem 4. Buch Mose vorgelesen hatte, der hat diese Zeile drin, sondern die Leviten sollen den Dienst am Zelt der Begegnung verrichten und sie sollen ihre Schuld tragen, das sei eine ewige Ordnung bei ihren Nachkommen. Also wenn das levitische Priestertum eine ewige Ordnung ist, wie kann es dann aufgelöst werden, wie kann es dann beiseite getan werden? Und auch das ist ein Punkt, den der Hebräerbrief anerkennt in Versen 12 bis 14. Jesus ist ein Priester nach einer anderen Ordnung und er ist kein Levit, er kommt aus dem Stamm Juda. Und auf der Basis oder von dem Stamm hat Mose nie gesagt, dass da irgendein Priester jemals herkommen sollte. Also lesen wir in Vers 16. Jesus ist ein Priester, der es nicht nach dem Gesetz des irdischen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Die Auferstehung. Denn er bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das vorherige Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz konnte nichts vollenden. So wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir uns Gott nähern. Nach der Ordnung Melchisedeks zu sein, bedeutet also, ein unzerstörbares Leben zu haben. Durch den Tod nicht mehr aus dem Dienst zu scheiden. Und jetzt kommt die Sache wieder mit dem Eid ins Spiel. Denn das Eid trumpft das Gesetz in Versen 20 bis 22. Und das geschah nicht ohne Eid, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, diese aber mit dem Eid durch den, der zu ihm gesagt hat, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Insofern ist Jesus Bürger eines so viel besseren Bundes geworden. Der gesamte Bund Moses wird beiseite gelegt, denn er findet Erfüllung in Jesus. Hier nochmal ein bisschen Programmierersprache. Also, wenn der Eid größer ist als das Gesetz und Melchisedek ist besser als Levi und Jesus ist unsterblich und hat keine Sünde, dann ist Jesus ein besserer Hohepriester. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Jetzt kommen wir zum dritten. In Jesus kommt alles zusammen. Jesus ist alles in allem. Schauen wir uns mal Vers 26 an. Denn einen solchen Hohepriester mussten wir haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Die Leviten, haben wir gehört, waren abgesondert in Israel für den Dienst im Heiligtum und trotzdem waren sie selbst befleckt und am Ende starben sie. Und das levitische Priestertum hat nur dazu gedient, deutlich zu machen, dass bloße Menschen in dieser gefallenen Welt nicht in der Lage sind, sich oder die Menschen um sich herum mit Gott zu versöhnen. Jesus dagegen ist Gott und perfekter Mensch. Er ist würdig, den Priesterdienst im Himmel selbst zu tun. Und weil er unsterblich ist, kann er sich auf ewig für uns einsetzen. Vers 27. Der nicht nötig hat, wie jene Hohepriester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Er selbst, Jesus, ist das Opfer, das für unsere Sünden am Kreuz für uns gestorben ist. Er ist für unsere Schuld verwundet und wegen unserer Sünden zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Er starb unter dem Zorn Gottes, damit wir in der Liebe Gottes leben können. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Wir haben das letzte Woche gefeiert. Und er ist immer noch Mensch, aber ein neuer, unsterblicher Mensch, perfekt. Und mit dieser unsterblichen Menschlichkeit ist er in den Himmel wieder aufgefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Er tut den Dienst als Hohepriester nicht auf der Erde, sondern dort, wo wir es wirklich brauchen, im Himmel, und präsentiert sich selbst als Opfer. Der Eid Gottes, mit dem er solch ein Hohepriester geworden ist, der gibt uns Hoffnung, solange wir noch in dieser gefallenen Welt leben und diesen gefallenen Leibern. Und diese Hoffnung ist unser Trost. Und das ist die Bedeutung von dem, was wir noch in Kapitel 6 haben. Man muss erst irgendwie das Kapitel 7 verstehen, um dann nochmal zurückzugehen zu Kapitel 6, zu den Versen 17 bis 20. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste, hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Wir haben eine Hoffnung, die wie ein Anker ist, denn Jesus ist für uns vorangegangen in das Allerheiligste des Tempels, des Himmels. Und er hat sich gesetzt auf dem Thron Gottes. Und so wird auch oft im Alten Testament die Bundeslade bezeichnet. Der Herr thront über den Cherubim. Jesus ist hineingegangen hinter den Vorhang und ist für uns dort ein Anker. Er hat sich gesetzt auf den Thron zur Rechten Gottes. Die levitischen Hohepriester, die sind in das Allerheiligste gegangen und haben das Blut über die Lade gesprengt. Der Herr thronte über der Lade. Und in der Lade war das Gesetz. Und das Gesetz fordert Strafe für Sünder. Doch wenn das Blut auf den Deckel war, dann war Sünde gesühnt. Und die Rechtsforderung des Gesetzes war unter dem Blut verborgen von dem Herrn, der drüber war. Jesus ist das Blut auf dem Deckel. Denn er ist das Opfer. Und er ist jetzt vor Gott und wir sind freigesprochen. Er lebt ewig und hat es vollbracht, ein für allemal. Er ist unser Anker, wenn wir nicht so gelebt haben, wie es den Kindern Gottes entspricht. Er hält uns in der Nähe Gottes, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Er gibt uns Sicherheit, wenn wir Gott nicht spüren, auch wenn wir ihn sehr lieben. Und der Anker zieht uns zurück, wenn unsere alte Natur und die Umstände unseres Lebens uns wegreißen wollen. Und dieser Anker hinter dem Vorhang wird sicherstellen, dass wir mit unserem Glauben nicht Schiffbruch erleiden. Und deswegen lasst uns viel daran denken, wo Jesus jetzt ist und was er für uns tut und was er getan hat. Denn darin ist unsere Kraft, auch so zu werden wie er. Lasst uns beten. O Vater, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Der du deinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hast, wie solltest du nicht mit ihm uns auch alles schenken? Wer will uns deine Kinder beschuldigen? Du hast uns gerechtfertigt. Wer will uns verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt, unser Anker im Allerheiligsten des Himmels. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Danke, Vater, dass du uns diese Zusage mit einem Eid versiegelt hast auf ewig. Amen.